بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قلت لنا من الله صلى الله عليه وسلم هل من هذا الشهد من قفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir machen heute inshallah ta'ala weiter mit der dritten Sitzung zur Tafsir von Surat al-Hadid, Surah 57, auf der Seite 539 nach dem Mus'haf, der in Medina gedruckt wird. Und wir sind heute beim 12. Vers angekommen. Wir haben vor, inshallah ta'ala, heute vom 12. bis zum 18. Vers zu machen, inshallah. Und wir lesen uns erst einmal durch, zusammen, was wir vorhaben heute, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt der sinngemäß übersetzt: An jenem Tag, an dem du sehen wirst, wie die gläubigen Männer und Frauen ihr Licht, wie den gläubigen Männern und Frauen ihr Licht vorangehen und zu ihrer rechten Seite leuchten wird. Und an dem zu ihnen gesagt werden wird: Eine frohe Botschaft gibt es heute für euch. Gärten, durchallt von Bächen, in denen ihr ewig verweilen werdet. Das ist der gewaltige Erfolg. Das ist er, der gewaltige Erfolg. An jenem Tag werden die Heuchler und Heuchlerinnen zu denen, die glauben, sagen: Wartet auf uns. Wartet auf uns, damit uns euer Licht ein wenig zugute kommt. Dann wird zu ihnen spöttisch gesagt werden: Kehrt doch um und sucht nach einem Licht, das euch leuchtet. Dann wird zwischen ihnen eine Mauer mit einem Tor errichtet. Innerhalb der Mauer befindet sich die Gnade für die Gläubigen und außerhalb das Leiden, das den Heuchlern bestimmt ist. Die Heuchler werden den Gläubigen zurufen: Waren wir nicht mit euch als Muslime? Und diese werden antworten: Ja, gewiss, aber ihr habt euch selbst in Versuchung geführt, habt abgewartet, ob die Muslime nicht besiegt werden würden, sodass ihr dann euren Glauben offen hätte zeigen können. Ihr habt an ihrem Sieg und an der Auferstehung gezweifelt, und euer eigenes Wunschdenken hat euch getäuscht, bis der Befehl Allahs erging, dass ihr nun sterben solltet. Und so ließ der Satan euch hinsichtlich Allahs einer Täuschung erliegen. Darum wird heute kein Lösegeld von euch Heuchlern angenommen zum Loskauf von der Strafe und auch nicht von denen, die offen ungläubig waren. Euer beider Bestimmungsort ist das Höllenfeuer. Es ist am besten für euch geeignet, und welch ein übler Ausgang das ist. Ist nicht für diejenigen, die glauben, die Zeit gekommen, dass ihre Herzen Demut empfinden im Gedenken an Allah und im Gedenken an die Wahrheit, die ihnen herabgesandt wurde, um nicht wie jene zu werden, denen früher schon eine Offenbarung, den Juden und Christen, zuteil wurde, deren Herzen sich aber verhärteten, nachdem eine lange Zeit seit der Offenbarung vergangen war, und von denen darum viele wieder zu Frevlern wurden? Wisst, dass Allah die Erde nach ihrer Dürre wieder zum Leben erweckt, indem er Pflanzen hervorkommen lässt, und ebenso hat er die Macht, eure verhärteten Herzen wieder zu erweichen. Wir haben euch die Zeichen deutlich dargelegt, damit ihr nachdenken mögt. Jenen Männern und Frauen aber, die von ihrem Vermögen spenden und Allah ein schönes Darlehen geben, wird der Lohn ihrer guten Werke vervielfacht werden. Und sie werden darüber hinaus einen gewaltigen Lohn erhalten, nämlich das Paradies. Das sind die heutigen Verse, die wir inshallah ta'ala uns vornehmen möchten. Bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns die Tore des Verständnisses öffnet, und möge Allah tabarak ta'ala auch die Bedeutung in unsere Herzen gelangen lassen. Meine lieben Geschwister, ja, beim letzten Mal oder bei den letzten Sitzungen haben wir gesehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala die gläubigen Menschen dazu führt, dass sie zum geraden Weg geleitet werden. Und wir haben gesehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala schrittweise uns die Rechtleitung nahelegt und auch uns mit unserem Verstand anspricht, indem er von der Rububiyya über die Uluhiyya und dann auch einige geht und dann auch einige Scheinargumente oder Dinge, die einen vom geraden Weg abhalten könnten, beiseite räumt und uns auch Beweise gibt aus der Realität, dass er subhanahu wa ta'ala der Einzige ist, der es wert ist, angebetet zu werden und die Anbetung auch verdient. Und danach haben wir gesehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala uns auch mitgibt, dass das Glauben an Allah keine bloße Behauptung ist, die sich nur im Herzen zeigt, sondern dieser Glaube muss bewiesen werden. Dieser Glaube muss bewiesen werden und bestätigt werden durch die Taten. Und die Taten, wie wir wissen, sind auch ein Teil des Glaubens. So vervollständigt sich der Glaube, der Iman eines Mu'min erst, wenn er auch handelt nach dem, was er in seinem Herzen verinnerlicht hat. Und dann hat uns Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem sozusagen wir übergegangen sind zu den Leuten, die jetzt glauben, klar gemacht, dass die Gläubigen nicht alle gleich sind. Und der Iman von Abu Bakr radiallahu anhu ist nicht wie der Iman wie eines anderen Sahabi, der erst nach der Eroberung von Mekka den Islam angenommen hat. Das ist deutlich aus dem 10. Vers hervorgegangen. Und dann hat uns Allah subhanahu wa ta'ala die Tür oder angespornt, unseren Iman zu stärken, indem wir für seine Religion spenden und Geld ausgeben. Das alles spielt sich im Diesseits ab. Und jetzt sozusagen gehen wir über zum Jenseits. Weil dieser 11. Vers ist der Übergang zwischen den Versen aus dem Diesseits quasi und zu den Versen ab dem 12., wo es eher um das Jenseits jetzt geht. Denn das Letzte, was wir gesehen haben, ist, dass Allah uns zum Spenden anspornt, aber immer mit der Bedingung des Ikhlas. Deswegen, es gibt zahlreiche Ayat und Hadithe, die auf die Wichtigkeit der Absicht bei einer guten Tat hinweisen, indirekt. Weil Allah sagte, sinngemäß im 11. Vers, oder im Arabischen, مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. Das heißt, wer ist es, der Allah ein schönes Darlehen geben möchte? Und da du es Allah gibst, ist ein Hinweis auf den Ikhlas. Mit dem Ziel, dass er es ihm um ein Vielfaches mehren und wofür er am Tag der Auferstehung reichlich belohnt wird. Und das ist jetzt sozusagen der Übergang zu dem, was nach dem Tod geschieht. Und hier ist ein schöner Hinweis darauf, dass der gläubige Mensch diese Welt und auch die Welt nach seinem Tod vor Augen hält. Und dass wir Menschen in dieser Welt nur dann rechtschaffen sein können und geradlinig sein können und rechtgeleitet sein können, wenn sie nicht nur des Diesseits wegen handeln, sondern wenn sie auch über das Diesseits hinaus handeln. Weil wenn man nur handeln würde im Diesseits für Dinge, die man bekommt, damit man Belohnung bekommt oder Güter dieses Lebens bekommt, dann würde man ja keine Taten mehr machen, wenn man nicht gesehen würde von den Menschen und wenn man selbst davon nichts profitiert. Aber dieser Altruismus, nennt man das Gegenteil von Egoismus, ja, dieser Altruismus bringt den Menschen dazu, immer Gutes zu machen. Ob er gesehen wird oder nicht. Und selbst wenn er weiß, dass, ja, wie es in der Überlieferung sinngemäß heißt, dass selbst wenn du wüsstest, dass dass wenn der Tag der Auferstehung eintreffen würde und du hättest noch die Möglichkeit, etwas einzupflanzen, sollst du es machen. Ja? Weil das heißt also, dass man jeden Augenblick nutzt, um das Gute auf dieser Welt zu verbreiten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, jetzt spricht er über den Tag der Auferstehung, weil das letzte war, wer ist es, der Allah ein schönes Darlehen geben möchte, dass er ihm um ein Vielfaches mehren und wofür er am Tag der Auferstehung reichlich belohnen wird oder Lohn erhalten wird. Was ist dieser Tag? O Allah, beschreibe uns diesen, und Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt ihn uns in den nächsten 5 Versen, indem er Folgendes sagt. Und wir müssen uns verinnerlichen, diese Verse, die sie sind, wie man die im Arabischen Ayat nennt, sind alles Beweise für die Wahrhaftigkeit unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn diese detaillierten Ereignisse, die sich abspielen werden zwischen den gläubigen Menschen und den Heuchlern und den Ungläubigen, diese 3 Gruppen, über die es jetzt geht, diese Informationen hat unser Prophet sallallahu alaihi wasallam von niemand anders außer durch die Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. An jenem Tag, an dem du sehen wirst, wie die gläubigen Männer, wie den gläubigen Männern und Frauen ihr Licht vorangehen und zu ihrer rechten Seite leuchten wird. Und zu ihnen, und an dem zu ihnen gesagt werden wird, eine frohe Botschaft gibt es für euch heute, Gärten durchalt von Bächen, in denen ihr ewig verweilen werdet. Das ist er, der gewaltige Erfolg. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch zu den Erfolgreichen machen. Allah subhanahu wa ta'ala zeigt uns, dass jetzt im Jenseits dieser Schleier aufgedeckt wird. Und mit dem Schleier meine ich der Schleier, dass man nicht mehr erkennt, wer ist Gläubiger und wer ist Heuchler. Denn sie ähneln sich in ihren Taten. Ich sage extra, sie ähneln sich, sie sind nicht gleich. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns ja auch Merkmale gegeben, an denen man den Heuchler erkennen kann. Aber an jenem Tag wird dieser Schleier aufgedeckt. Und es wird klar und deutlich werden, wer ist. An jenem Tag, an dem du sehen wirst, wie den gläubigen Männern und Frauen ihr Licht vorangehen wird. Und hier sehen wir, dass dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen in dieser Dunkelheit, in der sie sich befinden, ein Licht geben wird. Und wie es auch in der Erläuterung zu diesem Vers heißt, es geht hier, liebe Geschwister, um die Situation, nach der Allah subhanahu wa ta'ala eine Brücke über die Hölle gespannt hat, die dünner ist als ein Haar und schärfer ist als ein Messer oder ein Schwert. Und die Menschen werden diese Brücke, jeder einzelne von ihnen, überqueren müssen. Und in dieser Situation ist es offensichtlich dunkel. Und nur jemand, den Allah subhanahu wa ta'ala Licht gibt an jenem Tag, wird auch imstande sein, diese Sache zu bewältigen. Möge Allah mich nicht davor erretten und schon. Imam Qatada, rahimahullah ta'ala, einer der Imam des Tafsir und der Generation Tabi'in, er sagte, rahimahullah, über diese Aya, der Tag, an dem du die gläubigen Männer und Frauen sehen wirst und so weiter. Er sagt, uns wurde erzählt, dass der Prophet Allahs, sallallahu alaihi wasallam, zu sagen pflegte, من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين فصنعاء فدون ذلك. Uns wurde mitgeteilt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, unter den Gläubigen gibt es manchen, dessen Licht so weit leuchten wird, wie die Entfernung von Medina über Adan. Adan ist eine Stadt im Jemen, unterhalb von Sana'a, so sagt er. Und noch weiter. Und dieser Hadith und viele andere Überlieferungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam weisen darauf hin, dass das Paradies, dass die Erde, auf der wir uns befinden, dass die gleiche Erde, auf der wir Yawm al-Qiyamah sein werden. Nur, sie wird anders sein, wie Allah sagte, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ. Am Tag, an dem die Erde in eine andere umgewandelt wird. Eine Erde, in der es keine Berge gibt, eine Erde, in der es keine Täler gibt, in der es keine Schlupflöcher gibt, keine Möglichkeit gibt, sich zu verbergen. حَتَّى إِنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا يُضِيءُ نُورُهُ إِلَّا مَوْضِعَ قَدَمِهِ. Und er sagte, es gibt sogar manche Gläubige, deren Licht nur die Stellen erleuchten wird, wo sie laufen. Das heißt, die Stelle ihrer beiden Füße. Das heißt, offensichtlich haben alle Gläubigen Licht, um voranzuschreiten. Nur dem einen ist es bei einem ist mehr und anderes weniger. Und natürlich ist diese Sache abhängig von ihren guten Taten, die sie gemacht haben. Und an dem, das heißt an jenem Tag, an dem zu ihnen, zu den gläubigen Menschen gesagt wird. Und das ist die frohe Botschaft. Wenn sie diese frohe Botschaft erhalten, dann wissen sie, dass sie erfolgreich sein werden. Welche Stufe sie erhalten und was sie noch erwartet an Abrechnungen, der gläubige Mensch, wenn er erfolgreich ist bei Allah, heißt es nicht, dass er nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Und es gibt auch gläubige Menschen, die, Gott bewahre, yani bestraft werden, aber ihr letztendlicher Aufenthalt und ewige Heimstatt ist nur einmal das ewige Paradies. Und das ist der gewaltige Erfolg. Er ist deswegen gewaltig, weil er eben ein Erfolg ist, der von ewiger Dauer ist. Allah beschreibt diesen Tag weiterhin und sagt, das ist, was wir gehört haben, ist jetzt über die gläubigen Männer und Frauen. Jetzt geht es über die Heuchler. An jenem Tag werden die Heuchler und Heuchlerinnen zu denen, die glauben, sagen, wartet auf uns, damit uns euer Licht ein wenig zugute kommt. Offensichtlich befinden sich in diesem Moment die Heuchler noch immer unter den gläubigen Menschen. Denn es gibt ja eine gewisse Abfolge von Ereignissen, Yawm al-Qiyamah, die geschehen wird. Und natürlich gibt es manche Ereignisse, Allahu a'lam, wann welche sind, aber offensichtlich ist es so, dass diejenigen, die, es geht ja hier um die Überquerung des Sirat, über die Hölle. Das heißt, offensichtlich sind da noch die gläubigen Männer und Frauen mit den Heuchlern noch zusammen. Noch. Zuvor allerdings wurde schon zweifach mindestens aussortiert. Also mehrfach. Einmal gab es die Aufstellung der Waagschalen, sodass diejenigen Menschen, deren linke Waagschale schwerer wiegt, sowieso zu den Verlierern gehören. Das ist die eine Sache. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. Und was diejenigen angeht, deren Waagschalen leicht sein werden, das sind diejenigen, die ihre eigenen Seelen verloren haben. Das heißt, bleiben übrig nur noch Ahlul A'raf, das sind die, deren Waagschalen gleich schwer sind, und die, deren rechte Waagschalen schwerer sind. Aber es gibt eine zweite Auswahl, die auch stattfindet. Das sind diejenigen, die andere angebetet haben als Allah, als solche. Weil das sind die offenkundigen Polytheisten. Und ebenso, wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen Teil von sich entblößt, sein Unterschenkel, und er die Menschen zur Niederwerfung aufruft, werden sich nur noch diejenigen niederwerfen, die sich in diesem Leben auch für Allah niedergeworfen haben. Und irgendwann mal kommt es auch zur Aussortierung der Heuchler, sodass nach As-Sirat nur noch die Gläubigen übrig bleiben. Und nach der Überquerung des Sirat, das führt zum Paradies logischerweise, aber vorher gibt es noch die sogenannte Qantarat al-Madalim. Das ist die Brücke, bei der abgerechnet wird zwischen den Gläubigen untereinander. Denn keiner wird ins Paradies eingehen, in dessen Herzen auch nur ein Fünkchen an Überheblichkeit ist. Und wenn die Menschen ins Paradies kommen, werden sie reingehen, gereinigt. Allah sagte, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Das heißt, wir werden von ihren Herzen oder wir haben von ihren Herzen ihren Groll weggemacht, ja, oder entzogen, damit sie als Geschwister gegenüberliegend im Paradies sind. Weil im Paradies gibt es da keinen Hass mehr und keinen Neid mehr untereinander. Und deswegen müssen die Sachen vorher geklärt werden, damit jeder Mensch sein Recht bekommen hat. An jenem Tag werden die Heuchler und Heuchlerinnen zu denen, die glauben, sagen, wartet auf uns, damit uns euer Licht ein wenig zugute kommt. Worum geht es in diesem Moment? Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, berichtet uns etwas, was natürlich aus dem Vers offensichtlich hervorkommt. Denn die Gläubigen, woher wissen sie, wo sie laufen? Sie haben das Licht gemäß ihrer Taten. Aber in welche Richtung sollen sie laufen? Und wo führt der Weg hin? Das ist ein Licht, das Allah subhanahu wa ta'ala erscheinen lässt, damit die Gläubigen wissen, welche Richtung sie sich zu begeben haben. Und die Heuchler wollen mit. Und sie wollen Anteil haben von diesem Licht. Denn in diesem Leben hatten sie Anteil von diesem Licht. In diesem Leben brauchten sie nur offenkundig, nur offensichtlich zum Islam bekennen und zum Glauben bekennen. Und wir nehmen das an. Was bleibt uns anders übrig? Wenn einer zu dir sagt, ich bin Muslim, dann musst du davon ausgehen, dass er Muslim ist. Und sie haben praktisch von dieser Sache profitiert. Sie profitieren von dem, wovon die Gläubigen profitieren. Und deswegen heucheln sie. Ja, und deswegen sagt man, die Heuchelei ist eigentlich eher, wenn der Islam die Oberhand hat. Aber wenn der Islam unterdrückt wird, wenn ich sage Islam, der Islam tue ich immer stark. Aber ich meine damit die Muslime, wenn die Muslime schwach sind, dann ist der Beweggrund zu heucheln nicht mehr gegeben oder kaum gegeben. Oder situationsbedingt gegeben, aber nicht dauerhaft. Deswegen haben ja auch manche Leute gesagt, warten wir ab, wie es um den Propheten sallallahu alaihi wa sallam steht und ob sie Makka einnehmen werden oder nicht einnehmen werden. Werden sie einnehmen, Al-Fatih, dann werden wir inshallah ta'ala dem Propheten folgen. Ansonsten sparen wir uns lieber den ganzen Stress. So, das war die Zusammenfassung. Und sie haben nicht gewusst, und das ist das Ding, Wissen ist das eine der wichtigsten Dinge überhaupt. Ja? Weil wenn sie gewusst hätten, dass der Erfolg bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht davon abhängt, ob man die Stadt Makka befreit oder nicht befreit, dann hätten sie ihm direkt gefolgt und sie gehörten dann zu denen, die vor dem Fath schon gespendet haben. Ihr wisst ja auch, Musa a.s. hat die Befreiung von Al-Quds nicht mitbekommen, a.s. Wenn es davon abhängig gemacht würde, welchen Erfolg es in dieser Zeit gäbe, dann was machen wir dann mit den Propheten, denen am Tag der Auferstehung nur eine kleine Gruppe von Menschen folgen werden? 1, 2, 3 oder sogar Propheten, die gar keine Anhänger hatten. Das ist nicht der Maßstab bei Allah subhanahu wa ta'ala, sondern der Maßstab ist eben der Iman und die rechtschaffene Tat. Sie sagen, wartet auf uns, damit uns euer Licht ein wenig zugute kommt. Und die Gläubigen sagen sich in diesem Moment von ihnen los, weil jetzt gibt es keinen Grund mehr mit ihnen zusammen zu. Ihr Ausgang ist einer und der Ausgang der Gläubigen ist ein anderer. Deswegen sagen sie zu ihnen spöttisch, kehrt doch um und sucht nach einem Licht, das euch leuchtet. Gott bewahre, ob sie damit die Hölle meinen oder ob sie was anderes meinen, Allahu a'lam. Dann wird und Abdullah ibn Abbas sagte, radiallahu anhuma, sagt, während die Menschen sich in einer Finsternis befinden, also wenn es dunkel ist, entsendet Allah ein Licht, إِذْ بَعَثَ اللَّهُ نُورًا. Wenn die Gläubigen dann dieses Licht sehen, folgen sie ihm. Und dieses Licht wird ein Wegweiser von Allah zum Paradiesgarten sein. Wenn die Heuchler die gläubigen Menschen dann sehen, wie sie loslaufen, folgen sie ihnen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala lässt es für die Heuchler dunkel erscheinen. Das heißt, sie profitieren nicht von diesem Licht, von dem die Gläubigen profitieren. Und sie werden in diesem Moment sagen, umvuruna naqtabis min nurikum. Das heißt, so viel wie gerade gesagt haben, wartet auf uns, damit uns euer Licht ein wenig zugute kommt. Denn wir waren doch in diesseits mit euch zusammen. Dann sagen die Gläubigen zu ihnen, kehrt zurück, von wannen ihr gekommen seid. Kehrt dorthin zurück, wo ihr gekommen seid. Geht zur Finsternis zurück und sucht euch dort das Licht. Dann wird zwischen ihnen eine Mauer mit einem Tor errichtet. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ. Der Qatada sagte, rahimahullah ta'ala, mit As-Sur ist gemeint eine Mauer, wie es auch übersetzt worden ist, die Allah zwischen dem Paradies und zwischen der Hölle errichten wird. Innerhalb dieser Mauer befindet sich die Gnade. بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةِ. Innerhalb dieser Mauer befindet sich die Gnade, das heißt die Gnade, die den Gläubigen zuteil wird. Und außerhalb das Leiden, das heißt das Leiden, das den Heuchlern bestimmt ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch davor schützen und bewahren. Und so gefährlich die Sache ist, so einfach ist auch die Lösung daraus, dass der Mensch einfach lernt, wie Allah schon darauf hingewiesen hat in vielen Versen, dass wenn er etwas macht, dann soll er es machen, damit sein Herr mit ihm zufrieden ist. Und das ist der Ikhlas. Und der Ikhlas bekämpft jegliche Form der Heuchelei. Und auch schwächere Formen der Heuchelei, das Ria, die Augendienerei, ist ja auch nichts anderes als eine Art der Heuchelei. Nur die Heuchelei ist halt in Stufen. Einer hat mehr, der andere hat weniger. Und es kann auch sein, dass der Gläubige davon betroffen wird. Und es ist nicht so, und das ist auch wichtig zu wissen, es ist nicht so, dass der gläubige Mensch niemals auf die Probe gestellt werden kann durch Heuchelei. Also dass man zum Beispiel entweder ist man ist Heuchler oder man ist ein Gläubiger. Nein, das stimmt nicht. Sondern du wirst immer wieder aufs Neue geprüft. Denn jedes Mal, wenn du etwas machen sollst, etwas, eine Ta'a, ein Gehorsam umsetzen sollst, dann ist immer wieder Ikhlas gefragt. Bei jedem Salah ist Ikhlas gefragt. Bei jeder Sadaqa ist Ikhlas gefragt. Deswegen kann es sein, dass der Gläubige mal mehr und mal weniger glaubt. Und deswegen hat auch Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala gesagt, dass im Herzen des Gläubigen befindet sich Iman, aber kann sich auch Kufr gleichzeitig befinden. Ja? Und deswegen der Gläubige, genauso wie er also gute Taten macht, kann er auch schlechte Taten machen. Ja? Und deswegen, der Gläubige wird immer wieder aufs Neue geprüft. Und es ist nicht so, dass der Mensch irgendwo eine Stufe erreicht, Ihsan zum Beispiel, Muslim, Mu'min, Muhsin, kennt ihr vielleicht diese Leiter, und dann am Ende, wenn er Muhsin ist, dann ist er sozusagen befreit von all diesen Eigenschaften. Nein, er ist immer wieder. Was wollt ihr denn Besseres, als dass Abu Bakr radiallahu anhu und Hanzala radiallahu anhu, dass sie beide in einem Hadith sich selbst vorwerfen, Heuchler zu sein. Richtig? Oder auch Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Das sind ja die unsere Vorbilder, und sie sind nicht, oder sie hatten Angst um sich selbst, war dann erst recht unser einer. Die Heuchler werden den Gläubigen zurufen: Waren wir nicht mit euch? Alam nakum ma'akum? Und hier steht in Klammern zu als Muslime, weil das ist wichtig. Das Besondere ist nicht, dass sie mit uns zusammen waren in der gleichen Stadt oder im gleichen Haus, sondern eben zusammen als Muslime, tatsächlich. Und die Antwort ist ja. Ihr wart mit uns nach Muslimen. Wenn man euch gefragt hat, wart ihr Muslime. Wenn man euch gesehen hat, habt ihr gebetet. Aber wenn ihr mit euresgleichen zusammen wart, habt ihr euch über die Religion lustig gemacht. Habt ihr euch von den Muslimen, den gläubigen Menschen, losgesagt. Ihr habt sie als Menschen zum Beispiel bezeichnet, die übertreiben in der Religion. Ja? Ihr habt euch losgesagt von den gläubigen Menschen. Oder ihr habt viele Taten, die unser Prophet gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, habt ihr verabscheut. Indirekt habt ihr unseren Propheten verabscheut, alaihi wasallam. Aber wenn ein Mensch schlecht spricht, zum Beispiel über das freiwillige Beten oder das Beten der Moschee und sagt, das ist eine Form der Übertreibung, der Moschee zu beten, zum Beispiel. Oder es ist eine Form der Übertreibung, zu fasten an freiwilligen Tagen oder jeden zweiten Tag zu sagen, dieser Mensch, der übertreibt es. Das sind unsere Propheten, haben das gemacht. In Wirklichkeit hast du dann mit ihnen wenig gemein. Deswegen, wir waren mit euch zusammen als Muslimen, das ist richtig. Aber wenn ihr nicht gesehen wurdet, dann habt ihr nicht gebetet. Wenn ihr nicht gesehen wurdet, habt ihr nicht gefastet. Und wenn ihr nicht gesehen wurdet, habt ihr Sünden begangen, vor denen ihr euch vor Allah subhanahu wa ta'ala nicht schämt. Weil ihr eben nicht geglaubt habt, dass Allah euch sieht. Und weil ihr nicht geglaubt habt, dass ihr an einem Tag wie diesen zur Rechenschaft gezogen werdet. Und wenn ihr Sünden begangen habt, habt ihr euch auch nicht Allah reuevoll zugewandt. Habt ihr euch Allah subhanahu wa ta'ala nicht um Vergebung gebeten, weil ihr eben nicht geglaubt habt. Und diese werden antworten, das heißt die Gläubigen werden antworten, ja gewiss, aber ihr habt euch selbst in Versuchung geführt, ihr habt abgewartet. Ihr habt abgewartet. Tarabbastum heißt es im Arabischen. Und auf was habt ihr abgewartet? Ja, das steht nicht direkt drin. Aber was ist gemeint? Auf was habt ihr abgewartet? Der Hinweis, der ist schon gefallen in der, wie heißt es, im 10. Vers, wo es eben um die Befreiung Makkas geht. Also die Frage ist, weil wenn jemand die Makka eingenommen hat, und ihr wisst ja, Allah sagt, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ الْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا Das heißt, sinngemäß, wenn ihr seht, wie die Menschen gruppenweise, in Scharen in die Religion Allahs eintritt, eine Kabila, ein Stamm nach dem anderen, das ist ja die Hauptstadt des Islam. Und das ist die Hauptstadt der arabischen Halbinsel. Das ist eigentlich die Hauptstadt der Welt. Wenn du die unter Kontrolle hast, ihr wisst, bei Kriegen, das Wichtigste ist immer die Hauptstadt. Die Leute greifen immer die Hauptstadt. Die Leute trennen sich nicht für die Dörfer, bei denen es nichts zu holen gibt. Die wollen da, wo das Zentrum ist, wo man regiert, ja, wo der Regierungssitz ist. Wenn dieser in der Hand ist, dann hast du alles andere ebenfalls in der Hand. Deswegen haben sie abgewartet. Das ist hiermit gemeint. وَتَرَبَّصْتُمْ, das heißt, ihr habt abgewartet, ob die Muslime nicht besiegt werden würden. Und deswegen, euer Glaube ist nicht echt. Euer Glaube hängt nur davon ab, ob die Muslime stark sind oder schwach sind. Dann glaubt ihr und bekennt euch zum Islam. Wenn die Gläubigen schwach sind und der Islam unterdrückt wird, dann sagt ihr euch von der Religion los. Sodass ihr dann euren Unglauben offen hättet zeigen können. Also es gibt jetzt zwei Gruppen von Menschen, dass man das nicht miteinander verwechselt. Es gibt Gruppen von Menschen, die nach der Befreiung von Makka den Islam angenommen haben. Tatsächlich angenommen haben, Leute wie Abu Sufyan, radiallahu anhu. Und es gibt andere, die nach der Befreiung von Makka sich zum Islam bekennt haben, weil sie einfach Opportunisten waren. Der Opportunist ist immer derjenige, der seine Fahne ausschwenkt, nachdem der gerade der was zu sagen hat. Das ist immer mit dem Führer sozusagen, ja? Immer mit dem, der regiert. Und hier, deswegen, es geht nur um die äußere Bekennung. Den Glauben, den haben sie nicht verinnerlicht. Den haben sie nicht angenommen. Das sind zwei Gruppen. Als wir vorhin gesprochen haben, also in der letzten Sitzung über die Gläubigen, die nach der Fath den Islam angenommen haben oder gespendet haben, das sind die wahren Gläubigen. Nur sie sind im Glauben, Rangstufen, nicht wie die Ersten, die ausgewandert sind, die Makka verlassen haben, damit sie es eines Tages erobern. Die anderen sind dort geblieben, viele sind in Makka geblieben. Wie Abu Sufyan, radiallahu anhu, und nachdem Mekka befreit wurde, haben sie den Islam angenommen. Und trotzdem, diese Gläubigen sind besser als wir alle, ja? Nicht, dass man es falsch versteht. Sie sind besser als jeder. Wir glauben fest, dass jeder Mensch, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam getroffen hat, als Gläubiger besser ist als alle anderen Menschen, die danach gekommen sind. Weil jemand, der etwas mit eigenen Augen gesehen hat, und jemand, über den Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat, dass er mit ihm zufrieden ist, diese Menschen sind, haben ja ein Zeugnis von Allah subhanahu wa ta'ala. Ihr also habt abgewartet, ob die Muslime nicht besiegt werden würden, sodass ihr dann euren Unglauben offen hättet zeigen können. Hätten die Muslime nicht gewonnen, hätten sie gesagt, wir sind keine Gläubigen. Die Muslime haben gewonnen, also sagt, wir treten bei euch in die Religion ein. Offensichtlich aber nur. Ihr habt Wartabtum. Wartabtum, ihr habt gezweifelt, heißt das. Ihr habt gezweifelt. Ar-Raib ist der Zweifel. Woran haben sie gezweifelt? An ihrem Sieg, an dem Sieg der Muslime und noch viel wichtiger, an der Auferstehung. An der Auferstehung. Und euer eigenes Wunschdenken hat euch getäuscht. bis der Befehl Allahs erging, dass ihr nun sterben solltet und euer Wunschdenken, nein, ich meine, das Wunschdenken von jemandem, der nicht an Allah an den jüngsten Tag glaubt, ist, dass Muslime besiegt werden. Ja? Und, oder ihre falschen Vorstellungen über das Jenseits, Wallahu a'lam. Ihr Unglaube über die Auferstehung, Wallahu a'lam. Weil ihr Wunschdenken hat euch getäuscht. Bis, und das ist das Entscheidende, ihr hattet Zeit. Allah subhanahu wa ta'ala hat euch nicht durch aufgrund eurer Sünde sofort dahin gerafft oder sofort euch sterben lassen, sondern er hat euch Zeit gegeben, bis der Befehl Allahs erging. Was für ein Rahmah von Allah subhanahu wa ta'ala, dass ihr, bis der Befehl Allahs erging, hatta ja'a amrullah. Amrullah ist hier der Tod gemeint. Der Tod gemeint, bis der Befehl Allahs erging, dass der Tod des Engels sie abberufen soll. Und das ist ja die Voraussetzung. Hätten sie auch nur einen Augenblick vor ihrem Tod rechtzeitig den Glauben angenommen, so hätte Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen angenommen. So würde Allah subhanahu wa ta'ala ihnen vergeben. Und deswegen als der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Glaube ist eben Voraussetzung des Ganzen. Ja. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُ. Ja, darüber hinaus gehörte er zu den Leuten, die geglaubt haben. In Surah Al-Balad, wo Allah spricht über gute Taten, فَكُّ رَقَبَ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَ. Das heißt, das Befreien eines Sklaven oder die Speisung an einem Tag der Hungersnot. Aber Voraussetzung, es kam erst danach die Ayah, ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُ. Und er gehörte aber auch zu den gläubigen Menschen, weil alles andere bringt sonst nichts. Deswegen, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt worden ist über einen aus der Jahiliya, jemanden, der großzügig war, gastfreundlich war. Es gibt eine Person, die war sehr großzügig und gastfreundlich. Und wenn man von Großzügigkeit, Gastfreundlichkeit sprach man von diesem Menschen aus der Jahiliya. Fragte man den Propheten, was ist mit ihm, yani, wie sieht es mit ihm aus im Jenseits? Ja? Dann sagt der Prophet, weil er wurde gefragt, hilft ihm das, was er gemacht hat, die guten Taten? Dann sagt der Prophet, nein, denn er hat niemals in seinem Leben gesagt, Rabbi ghfirli khati'ati yawm ad-din. Mein Herr, verzeih mir meine Sünde am Tag der Auferstehung. Und wenn du diese diesen Hadith verinnerlichst, mein Herr, vergib mir meine Sünden am Tag der Auferstehung, da siehst du, dass alles drin steckt. Da steckt die Rububiyya drin. Weil er sagt, Rabb, mein Herr, er wendet sich an Allah, Azza wa Jal. Weil wenn könnte jemand sagen, warum sagt er nicht La ilaha illallah? Ja, das ist alles drin. Zweitens, die Uluhiyya ist drin. An wen macht er Dua? Zu Allah, Azza wa Jal, oder nicht? Ja. Und was ist drin? Der wichtigste Aspekt des Iman nach dem Glauben an Allah Azza wa Jal. Nicht umsonst heißt es, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, oder nicht? Das heißt, wer an Allah und den letzten Tag glaubt. Weil dieser Teil ist ebenfalls im Hadith. Und dann auch die Ergebenheit, dass man anerkennt, dass man Mangelware ist. Dass man anerkennt, dass man sich an Allah zuwenden muss und ihm vergeben bitten muss. Und dass man zur Rechenschaft gezogen wird. Dass man Allahs Weisheit nicht in Frage stellt. Was wäre das für eine Weisheit, nämlich gar keine, ja? Wenn die Menschen leben und sterben würden und der Verbrecher nicht zur Rechenschaft gezogen wird und der Gutestuende ebenfalls nicht entlohnt wird. Was ist die Weisheit unseres Lebens auf Erden dann? Was war der Sinn des Ganzen? Ja? Weil deswegen jemand, der nicht an Allah subhanahu wa ta'ala das Jenseits glaubt oder in die Auferstehung und den Tagesgericht, zweifelt die Weisheit Allahs, seine Hikma an. Auf jeden Fall entscheidend ist hier, sie lebten als Ungläubige bis zum letzten Augenblick, bis der Befehl Allahs kam und ihr nun sterben solltet. Und so ließ der Satan euch hinsichtlich Allahs eurer Täuschung erliegen. Das ist das Ziel des Shaitan, dass er hat Hasad, er hat Neid, er ist vertrieben aus dem Himmelsreich. Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmt, dass er in die Hölle gehen wird. Und er hat Allah dann versprochen und geschworen, dass er, er schwört bei Allah, also er weiß, was er sagt. Ja. Er sagt, ich schwöre bei dir, ich werde sie in die Irre leiten, außer deinen auserlesenen Dienern von ihnen. Und das ist ja der Neid schlechthin, ne? Wenn man den anderen nicht das Paradies sich wünscht und sie wegbringen will vom Paradies. Also schlimmeren Neid kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Er hat es auch, also Allah ist dann. 15. Vers. Darum, das ist die Begründung. Ja, darum, das ist die Begründung. Und die Begründung wofür? Begründung, also in welchem Zusammenhang steht sie? Dass sie nämlich als Ungläubige gestorben sind. Wer als Ungläubiger stirbt, hat nicht die Möglichkeit, sich frei zu kaufen. Im Gegensatz dazu der Gläubige. Nur die Währung ist eben die Hasanat an jenem Tag. Die Hasanat und Sayyat, das sind die Währungen an jenem Tag und nicht etwas anderes. Aber derjenige, der als Ungläubiger gestorben ist, hat nicht mehr die Möglichkeit, sich freizukaufen. Darum wird heute kein Lösegeld von euch angenommen. Gemeint ist die Heuchler. Darum wird heute kein Lösegeld von euch Heuchlern angenommen zum Loskauf von der Strafe. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in einem anderen Vers, وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا Hätten die ungerechten Menschen oder die Ungläubigen, bestimmt gemeint, ja, hätten sie alles, was es auf der Erde gibt, um sich loszukaufen, in Surat al-Ma'idah, مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ, so würde es von ihnen nicht angenommen. In einem anderen Vers, وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْ بِهِ, hätten sie alles, was auf der Erde gibt, und das Gleiche noch einmal dazu, würden sie sich versuchen, an jedem Tag loszukaufen. Allah subhanahu wa ta'ala hat Menschen viel weniger verlangt als das. Das ist ja das Problem. Wie es in manchen Überlieferungen heißt, Sohn Adams, ich habe von dir viel weniger verlangt als das. Ich habe von dir nur verlangt, dass du mich allein anbeten sollst und mir nichts beigesehen sollst. Das war's. Alles andere danach kann man abrechnen. Alles andere danach kann man, yani kann Allah ihm verzeihen. Richtig? Aber inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Das heißt, wahrlich, Allah verzeiht nicht, dass man etwas beigesetzt. Aber er verzeiht, was darunter ist. Und deswegen, das, was Allah verlangt, Allah hat nicht von dir verlangt, die ganze Erde zu spenden und auch noch etwas dazu, wozu sie bereit wären an jedem Tag. Gott bewahre. Das ist noch viel schlimmer, aber noch eindrucksvoller wird es beschrieben in einem anderen Vers oder anderen Ayat, wo es sinngemäß heißt, dass der يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ. Das ist einer der eindrucksvollsten Versen überhaupt, wo Allah sagte, am Tag, an dem der Verbrecher, der Sünder, der Verlierer, der Ungläubige sich wünschen würde oder sich versucht frei zu kaufen von der Strafe durch seine eigenen Söhne. Gott bewahre. Weil die Söhne, die man hat, oder die Kinder, die man hat, das Wertvollste, was es gibt an diesem Leben. Es gibt nichts Vorstellbares, was ersetzbar wäre als das. Ja. Und es stimmt zwar, dass dieser Vers hier alles, was auf der Erde gibt, ist natürlich, da sind die Kinder mit inbegriffen. Aber ihr seht, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas klar und deutlich macht und deinen eigenen Sohn erwähnt und dir sagt, hör mal zu, es gibt doch Menschen, die du liebst. Denk mal an jemanden, den du magst. Da wird entweder deine Frau dabei sein oder dein Kind dabei sein oder dein Vater oder deine Mutter. Und alle zählt Allah subhanahu wa ta'ala einzeln auf und sagt dir, du wirst von all diesen fliehen. Gott bewahre. Und وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا heißt es so im Koran. In der gleichen Ayah heißt es وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, nicht nur يَوَدُّ الْمُجْرِمُ يَوْمَ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ, das heißt mit seinem Gefährten, seiner Gefährtin, das ist seine Frau, وَأَخِيهِ, das ist sein Bruder, und dann heißt es وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, sogar würde er alle Menschen als Lösegeld hergeben, nur damit er allein im Paradies ist, alle anderen sollen in die Hölle. Darum, weil ihr eben als Ungläubige gestorben seid, wird heute kein Lösegeld von euch Heuchlern angenommen und zum Loskauf von der Strafe und auch nicht von denen, die offenkundig ungläubig waren. Also nicht, dass ihr denkt, das Gleiche gilt oder das Ganze gilt nur für die Heuchler. Nein. Und auch nicht
von denen, die ungläubig gewesen sind. Wir sind doch beide ungläubig. Ja, sie sind beide ungläubig. Aber die Heuchler sind die schlimmste Form des Unglaubens. Das sind die schlimmste Form. Deswegen Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, dass sie in den tiefsten Grund der Hölle sein werden. Möge Allah mich und euch schützen und bewahren. Und die Lösung davon, wie ich gesagt habe, ist der Ikhlas. Ist der Ikhlas. Bete deine Gebete und mach deine guten Taten und achte darauf, dass du Taten hast, wo du sagen kannst, das ist für Allah. Das kann gar nicht anders sein. Ja? Also wenn du an einem Tag fastest und kein Mensch kriegt das mit und du erzählst niemandem davon, das ist Ikhlas. Das kann kein Riya sein. Okay? Und wenn du etwas spendest, damit etwas, das niemand sehen soll, ja, dann kann das kein Riya sein. In dem Moment. Du willst das niemand. Und ganz wichtig, wie merkt man es, wenn sollte, manchmal Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt, dass du etwas Gutes machst und andere kriegen davon mit. Und dann kriegen davon mit. Wenn du in diesem Moment im Herzen Reue empfindest und dich ärgerst darüber, dass andere es mitbekommen haben, dann bist du auf dem guten Weg. Dann bist du auf dem guten Weg. Das ist ein Beweis. Ja. Wenn du dich freust, dass andere es mitbekommen haben, muss nicht sein, kann ich mich da nicht festlegen, aber im ersten Fall ist es zweifellos ein guter Hinweis darauf. Und Alhamdulillah, dass Allah subhanahu wa ta'ala von den Ibadat, die er uns auferlegt hat, immer eine freiwillige Version auch mitgegeben hat, damit man seine Fehler auch ausgleichen kann. Euer beider Bestimmungsort, euer beider, das heißt die der Heuchler und die der Ungläubigen, ist das Höllenfeuer, es ist am besten für euch geeignet und welch ein übler Ausgang ist das. Allah bewahre uns davor. Auch wichtig, dass der Mensch, ein Hinweis darauf, dass der Mensch versucht, mit den Ayat zu leben. Mit den Ayat zu leben, meine ich, sie zu verinnerlichen und auch das machen, was verlangt ist. Yani wenn hier steht, dass wenn Allah die Gläubigen Yawm al-Qiyamah von den Heuchlern trennt, dann trennt dich in diesem Leben von ihnen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Gläubigen im Jenseits zusammenbringt, dann sei in diesem Leben auch mit den Gläubigen zusammen. Mach dir nichts vor. Du wirst im Jenseits zusammen sein mit denen, die du magst. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala redet über etwas wie zum Beispiel das Höllenfeuer, dann ist das ja eine Warnung. Also suche Zuflucht davor. Deswegen der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat beim Koranlesen im freiwilligen Nachtgebet diese Ayat verinnerlicht. Er liest im Koran وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ und dann sagt er für sich, bleibt kurz stehen und sagt أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ جَهَنَّمْ und dann wachst du auch immer so Zuflucht vor dieser Sache. Umgekehrt, wenn Allah etwas Schönes erwähnt, bleibt er kurz stehen und bittet Allah um das Gute darin. Und das ist wichtig, dass wir nicht einfach nur, das hat Auswirkungen auf den Menschen. Und das ist ein Dua. Erstens weist darauf hin, dass du aufmerksam bist, was hier gesagt wird. Ja? Und der Koran ist ja nicht nur einfach da, dass man einfach nur liest, sondern dass man auch ihn verinnerlicht danach handelt. Und zweitens gewöhnst du dich daran, immer zu verinnerlichen und du machst Dua, das ist eine Ibadah, zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und ganz wichtig, du orientierst dich nach dem, was Allah will. Ja, immer wieder erinnerst du dich daran. Allah subhanahu wa ta'ala im darauf folgenden Vers spricht er die Menschen an, die gläubigen Menschen an, oder spricht er die Menschen an, die noch nicht zum Glauben gefunden haben oder die gefunden haben, aber deren Herzen noch nicht fest im Glauben ist. Ist nicht für diejenigen, die glauben, die Zeit gekommen? Ist nicht für diejenigen, die glauben, die Zeit gekommen, dass ihre Herzen Demut empfinden im Gedenken an Allah und im Gedenken an die Wahrheit, die ihnen herabgesandt wurde? Weil dieser Vers ist einer der wichtigsten Verse als Hinweis auf das, was ich gerade eben gesagt habe. Die Herzen der Gläubigen müssen ihre Tore öffnen für die Worte, die Allah zu ihnen spricht. Und jeder von uns, der eine versteht Arabisch, der andere versteht kein Arabisch. Alhamdulillah, yani man muss nicht Arabisch können, um Muslim zu sein. Aber du musst versuchen, dass diese Bedeutungen, die Allah gesagt hat, und das ist ja alles, was wir gerade hier machen, also dass wir auch nicht jetzt von etwas Theoretischem sprechen, das, was wir jetzt gerade machen, dass wir die Verse lesen, dass wir die Verse verinnerlichen, dass man sein Herz öffnet für das, was Allah an Bedeutungen sagt, das ist Sinn und Zweck des Ganzen. Und wer sein Herz öffnet für die Verse des Koran, muss aus so einer Sitzung herausgehen mit gestärktem Glauben. Weil dieser Koran ist Ruh. Ne? Allah sagte, der bezeichnet ihn als eine Seele. Der Beiname des Korans. Seele. Ne? Denke, der Allahs gedenkt und denke, der das nicht gedenkt, ist gleich wie ein Toter und ein Lebendiger und ein Toter. Und deswegen, liebe Geschwister, lasst uns nicht sein wie diejenigen Menschen, die Allahs Verse hören, aber davon nicht beeindruckt werden. Was kann ich machen dafür? Was kann ich dafür machen? Viel damit beschäftigen. Viel darüber nachdenken. Ja? Natürlich ist es schön, den Koran einfach nur zu hören. Aber du musst auch dich konzentrieren auf das, was Allah sagt. Und du musst dich in die Lage versetzen. Und das ist ja kein Spaß. Das sind Menschen hier, drei Gruppen. Du wirst zu einer von diesen drei Gruppen gehören. Es gibt keine vierte Gruppe. Und wenn du es genauer nehmen möchtest, gibt es zwei Gruppen. Die Gläubigen und die Ungläubigen. Es gibt am Tag keine dritte Gruppe. Und deswegen musst du abwägen, musst du deine Taten abwägen an dem, was du hier erkennst. Ja? Diese Gruppe, wenn ich in diesem Leben die ganze Zeit, Gott bewahre, mit ungläubigen Menschen zusammen bin, mit Heuchlern bin, mit Leuten, die sich lustig machen über die Religion Allah, die ihre Gebete nicht verrichten, die eigentlich nichts machen, was ein Muslim machen sollte und sich ständig mit Weltlichen beschäftigt, warum sollst du mit den anderen zusammen sein am Tag der Aufklärung? Weil diese Sachen benötigen, und jeder von uns muss einmal, wenn er nicht einmal, sondern regelmäßig, wenn er einen Vers liest, im Arabischen oder im Deutschen, in der deutschen Übersetzung, ihn oft wiederholen. Manche Herzen werden vom ersten Mal schon angesprochen. Aber es gibt Herzen, die eben Zeit brauchen. Vielleicht, weil sie hart geworden sind. Und das ist das Problem. Allah sagte, ist nicht für diejenigen, die glauben, die Zeit gekommen, dass ihre Herzen Demut empfinden im Gedenken an Allah. Und im Gedenken an die Wahrheit, die ihnen herabgesandt wurde. Warum? Und das ist dein Punkt. Guck mal, denn im Laufe der Zeit, wenn du immer dich abwendest von Dhikrullah, desto härter werden deine Herzen und es passiert mit dir genau das Gleiche, was mit den Juden und Christen passiert ist. Die Juden haben ein Buch Allahs, At-Tawrah, bekommen, ähnlich wie der Koran. Auch die Worte Allahs, Azza wa Jalla. Und die Christen haben ebenfalls das Gleiche bekommen. Ein Wort Allahs, Al-Injil. Aber die Zeit zwischen der Offenbarung dieser Bücher bis zur heutigen Zeit ist zu lang. Es ist viel Zeit vergangen. Und deswegen sind ihre Herzen verhärtet. Davon abgesehen, dass die Bücher auch geändert wurden, verfälscht wurden. Aber trotzdem, es gibt ja noch viel Dhikrullah da drin. Aber was hat sie davon weggebracht? Anscheinend diese lange Zeitspanne zwischen der Offenbarung und der Zeit, in der sie sich befinden. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, um nicht zu jene zu werden, um nicht wie jene zu werden, denen früher schon eine Offenbarung, nämlich den Juden und Christen, zuteil wurde, deren Herzen sich aber verhärteten, nachdem eine lange Zeit seit der Offenbarung vergangen war. Ganz eindeutig. Deswegen, wenn du dich abwendest vom Koran und diesen Mushaf in dein Regal machst und nicht darin liest, dein Herz wird genauso werden, wie das der Juden und der Christen vor uns. Und genauso, und das ist die Warnung, nachdem eine lange Zeit seit der Offenbarung vergangen war, und von denen darum viele wieder zu Frevlern wurden. Die Frevler, Al-Fasiqun, hier sind gemeint natürlich die Frevler, die aus der Religion ganz rausgetreten sind. Fasaqa im Arabischen, so als nebenbei sprachliches, Fasaqa bedeutet auf Arabisch Kharaj, hinausgehen. Ja. Deswegen ist der Frevler oder der Fasaq jemand, der aus dem Kreis der Gehorsamkeit rausgegangen ist. Manchmal gehst du ein bisschen raus, manchmal gehst du ganz raus. Ja, wenn du ganz rausgehst, das ist eben der Unglaube, der Kufr. Und deswegen in einigen Versen ist der Fisq der große Unglaube und in manchen Versen ist der Fisq der kleine Form des Unglaubens, also Sünden gemeint, der Sünden. In einer anderen Lesart von Ruwais heißt es, statt Wala yakun heißt es Wala takunu. Da würde man den Vers wie folgt übersetzen. Ist nicht für diejenigen, die glauben, die Zeit gekommen, dass ihre Herzen Demut empfinden im Gedenken an Allah und im Gedenken an die Wahrheit, die ihnen herabgesandt wurde? Fragezeichen. Und dann kommt ein neuer Satz. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ. Und seid nicht wie jene, denen früher schon eine Offenbarung zuteil wurde, deren Herzen sich aber verhärteten und so weiter. Und so fort. Also hat der Prophet manchmal gelesen und so hat der Prophet manchmal den Vers gelesen. طيب. Was soll man machen, wenn die Herzen verhärtet sind? Was soll man machen, wenn man sich, wenn die Herzen tot geworden sind? Tot. Ungläubig geworden. Erstens einmal, du sollst wissen, dass Allah imstande ist, sie wieder lebendig zu machen. Und wenn du das weißt, dann weißt du, an wen du dich zu wenden hast. Das ist das Allerwichtigste. Dass du weißt, wo du dein Heilmittel suchst. Nämlich bei Allah, tabaraka wa ta'ala. Und deswegen sagt Allah, subhanahu wa ta'ala, im darauf folgenden Vers, اِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Das heißt, wisst, dass Allah die Erde nach ihrer Dürre wieder zum Leben erweckt. Was hat das zu tun mit der Sache vor? Ja, geht nicht um die Erde. Es ist nur ein in der Schöpfung gibt es so viele Zeichen, die auf Allahs Macht hinweisen. Und merkt ihr nicht, dass Allah tabaraka ta'ala jedes Jahr uns durch vier Jahreszeiten durchgehen lässt und dass die Pflanzen sterben und wieder zum Leben auferweckt werden. Das sieht man jedes Jahr. Manche überleben, manche sterben, manche kommen neu. Verständlich, es ist ein ständiger Prozess, der die ganze Zeit stattfindet. Und deswegen die Erde stirbt und wird wieder lebendig und wird wieder tot und wird wieder lebendig, indem er dort Pflanzen wieder hervorbringt. Und deswegen heißt es hier ergänzend, damit man versteht, worum es geht, wisst, dass Allah die Erde nach ihrer Dürre wieder zum Leben erweckt. Punkt. Aber was gemeint ist? Indem er Pflanzen hervorkommen lässt und ebenso hat er auch die Macht, eure verhärteten Herzen wieder zu erweichen. Keiner darf denken, dass sein Herz ist so und fertig und er kann nichts dafür machen. Nein, wenn er hört den Koran, wenn er sich damit beschäftigt, wenn er ihn liest, wenn er ihn auswendig lernt, wenn er sich mit seinen Bedeutungen beschäftigt, ja, und es gibt niemanden, der die Bedeutung des Koran alle umfasst. Und deswegen ist es ein Meer, das, da kann man tauchen bis zum Lebensende, man wird niemals das Ende erreichen. Es gibt keinen Tafsir-Gelehrter, der alle Bedeutungen des Koran umfasst. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ. Wir haben euch die Zeichen doch deutlich dargelegt, damit ihr nachdenken möget. War hier der Hinweis, Allahs Macht seht ihr mit eigenen Augen, beim Materiellen, dann bei Immateriellen für Allah ist es noch viel einfacher. Ihr seht ja, dass die einigen Menschen gläubig sind und die anderen Menschen ungläubig sind. Ihr seht ja, dass der eine Mensch von heute auf morgen seinen Glauben annimmt oder ablegt. Weil wenn das mit eigenem Verstand wäre, wie viele Menschen gibt es, die heute gläubig sind, die vor 10 Jahren niemals daran gedacht hätten, den Islam anzunehmen. Und umgekehrt genauso. Leute, die vom geraden Weg abweichen, hättest du nie gedacht, dass sie vom geraden Weg abweichen. Weil das ist eine deutliche Sache, die du in deinen eigenen Augen sehen kannst. Damit ihr nachdenken mögt. Nicht damit ihr den Vers hört und das war's. Sondern damit ihr nachdenkt. Und nachdenken bedeutet, nach dem Lesen darüber nachzudenken. Oder nicht? Man kann auch während dem Lesen nachdenken. Okay? Aber eigentlich, man hört etwas und dann verinnerlicht man das, was man kennt. Und dann erkennt man, dass das, was Allah gesagt hat, eigentlich überall vorhanden ist.
Allah subhanahu wa ta'ala sagt im 18. Vers, إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ, jenen Männern und Frauen aber, die von ihrem Vermögen spenden und Allah ein schönes Darlehen geben, wird der Lohn ihrer guten Werke vervielfacht werden. Und sie werden darüber hinaus einen gewaltigen Lohn erhalten, nämlich das Paradies.
Das ist ein Vers, der hier kommt, nachdem die toten Herzen angesprochen werden, weil die Sadaqa ist ein Burhan. Ich sagte, Sadaqa ist ein Beweis für den Iman und erweicht die Herzen, weil sie dadurch trennt man sich vom Diesseits. Also wenn ich etwas von dem, was ich mag, spende und hergebe, dann trenne ich mich von dem und dann hängt mein Herz nicht mehr dran. So einfach. Wenn ich 1.000 Euro habe und spende davon 500, dann hängt mein Herz nicht mehr an 500, weil die sind weg. Mein Herz passt nur noch auf die anderen 500 auf. Sehr einfach eigentlich die Sache, nicht so kompliziert. Deswegen manche Menschen, wenn sie, wie manche Sahabe, die gemerkt haben, dass sie, vom Weltlichen abgelenkt werden, von ihrem Besitz abgelenkt werden, die haben gesagt, es lohnt sich nicht das Ganze. Also dann gebe ich meinen Besitz lieber weg. Dann bin ich nicht mehr davon abgelenkt. Deswegen haben manche gemacht und mir ihren Besitz hergegeben. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, innal musaddiqina wal musaddiqat, wahrlich die spendenden Männer und die spendenden Frauen. Das ist eine Lesart. Nach einer anderen Lesart heißt es, innal musaddiqina wal musaddiqat. Ich möchte darauf hinweisen, auf Arabisch glauben, amana meistens sagen wir, ja. Ein anderes Wort dafür ist sprachlich saddaqa. Saddaqa. Denn saddaqa bedeutet jemandem zu glauben. Ana saddaqtuhu, das heißt, ich glaube ihm. Ja. Tasdiq ist das Glauben. Deswegen sprachlich al-Iman ist das Tasdiq, jemandem, was er sagt, als wahr zu bestätigen, seine Aussage als wahr zu bestätigen. Guck mal die Ähnlichkeit. Was ist der Unterschied zwischen saddaqa und tasaddaqa? Ziemlich ähnlich das Ganze. Und es hat auch die gleiche Wortwurzel, interessanterweise. Aber tasaddaqa bedeutet spenden. Tasaddaqa bedeutet spenden. Und saddaqa bedeutet etwas für wahr bestätigen, als wahr bestätigen. Also glauben. Das ist die Bedeutung von Glauben. Ja? Die sprachliche Bedeutung von Glauben. Wir haben immer eine sprachliche Ebene und eine religiöse Ebene. Religiöse Ebene kann anders definiert werden. Iman billahi wa malaikati, das ist ein anderes Thema. Ich rede von der sprachlichen Ebene. Aber seht ihr den engen Zusammenhang zwischen dem etwas für wahr bestätigen und dem Spenden? Denke, der spendet, bestätigt das als wahr. Klar. Keiner spendet für Allah und Jenseits, ohne dass er glaubt. Aber das ist eine Bestätigung seines Glaubens. Ja, der Iman oder die Sadaqa ist eine Bestätigung des Glaubens. Und wenn wir sagen, inna al-musaddiqina, dann ist das sprachlich eine Vereinfachung des Wortes al-mutasaddiqina. Also eigentlich heißt das Wort mutasaddiqina, inna al-mutasaddiqina wal-mutasaddiqati. Ja? Sagt aber keiner, sondern es heißt al-musaddiqina. Das heißt, für diejenigen, die sich ein bisschen mit Tajweed auskennen, das geht um das Ta von Muta. Ja? Das Ta wurde verschmolzen in den Buchstaben danach. Mit verschmolzen, da wurde der Buchstabe danach verdoppelt. Deswegen heißt es Musaddiqina. So. Und jetzt gibt es eine andere Art, diese Aya auch zu lesen. Der Prophet hat manchmal auch gelesen, innal Musaddiqina wal Musaddiqat. Und Musaddiqina und Musaddiqat kommt wieder vom ersten, was wir gesprochen haben, etwas für wahr bestätigen, als richtig bestätigen. Al Musaddiq ist derjenige, der etwas einem anderen glaubt. Huwa musaddiqun li hadha al-kalam, das heißt, er bestätigt diese Worte. Ja? Deswegen, je nachdem, wie wir das lesen, müssen wir diesen Vers auch übersetzen. Wie ich gerade übersetzt hatte, war es innal musaddiqina wal musaddiqa, das heißt, diejenigen, die spenden, die Männer und die Frauen. Aber dann ist das, was Allah danach sagt, eine Betonung dessen, was vorausgegangen ist. Warum? Weil das heißt er hier, jenen Männern und Frauen aber, die von ihrem Vermögen spenden und Allah ein schönes Darlehen geben. Das heißt, das ist das Gleiche gemeint. Jemand, der spendet, gibt Allah ein schönes Darlehen. Richtig? Das, nach der anderen Art würde man sagen, ich habe es ja hier geschrieben, also hier als Anmerkung heißt es, die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen und diejenigen, die Allah ein schönes Darlehen geben. Dann geht es also erstmal um den Iman und danach, wie der Iman bestätigt wird, nämlich durch die Sadaqa, durch das Spenden. Ja? Das heißt, nach der zweiten Lesart haben wir zwei verschiedene Eigenschaften. Einmal die Eigenschaft des Iman, des Glaubens, das Diq, und einmal haben wir die Eigenschaft des Spendens. Und nach dem, was wir jetzt vorher gesagt haben, haben wir in beiden Begriffen, die gläubigen Männer und Frauen, die gemeint sind, die spenden, und danach diejenigen, die Allah ein Darlehen geben. Das ist das Gleiche. Und hier sehen wir, dass die Lesarten des Koran al-Karim sich gegenseitig ergänzen und das Gleiche aussagen teilweise, oder sie haben neue Bedeutungen. Und je nachdem würde man auch die Ayat übersetzen. Das schöne Darlehen Allah subhanahu wa ta'ala, haben wir gesagt, ist, dass man Allah etwas hergibt, etwas spendet, damit man von ihm am Tag der Auferstehung es mindestens 10-fach zurückbekommt. Allah verspricht es, indem er sagt, wird der Lohn ihrer guten Werke vervielfacht werden. Und wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala, je nachdem, in Surah Al-Baqarah haben wir den Hinweis darauf, dass in manchen Situationen Allah subhanahu wa ta'ala sogar die Belohnung, die Sadaqa, um ein 700-faches vermehrt. Und Allah subhanahu wa ta'ala redet hier von einem Vielfachen, weil Allah subhanahu wa ta'ala weiß, wie viel das ist. Denn das Zehnfache ist mindestens man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Und sie werden darüber hinaus einen gewaltigen Lohn erhalten, nämlich das Paradies. Als würde Allah uns sagen, es gibt das Paradies für jeden Gläubigen, aber die Vervielfachung der Belohnung im Paradies und die Rangstufen hängen ab von dem, was ihr vorausgeschickt habt an guten Taten. Und jemand, der etwas Gutes, der eine gute Tat macht, ist nicht wie ein anderer, der eben mehr als eine gute Tat gemacht hat. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka alayhi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran.